Ja, Nils, darf ich dich noch bitten, dass du mal kurz hilfst, dass wir das auf die Bühne tun. Danke. Wer von euch ist über 13 und mag Geschichten? Ah gut, okay, dann habe ich jetzt gute Neuigkeiten für euch. Ihr müsst nicht in die Kinderstunden gehen, ihr dürft halt da bleiben. Und auch die nächsten Wochen, immer wieder werden wir uns Geschichten anschauen von Menschen. Und ich habe diese Serie, das, was wir vorhaben in den nächsten Wochen, eben genannt, die Vorbilder des Glaubens. Und wir werden uns einfach verschiedene einzelne Personen anschauen und anschauen, was können wir vom Leben dieser Person lernen. Und das Ganze ist ein bisschen basierend auf Hebräer 11 und ich lese uns da mal einfach die ersten zwei Verse davor. Das ist nämlich ganz ein spannendes Kapitel, wo Folgendes gesagt wird in Hebräer 11, 1 bis 2. Da wird beschrieben, was ist eigentlich Glaube, gell? Und da wird gesagt, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute Zeugnis ausgestellt. Aufgrund unseres Glaubens erkennen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde. Das Sichtbare ist also aus dem hervorgegangen, was man nicht sieht. Aufgrund seines Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Und dann Vers 5. Aufgrund seines Glaubens ist Henoch von der Erde weggenommen worden. Vers 7. Aufgrund seines Glaubens baute Noah eine Arche. Vers 8. Aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Und so weiter und so weiter. Das ganze Kapitel wird dann angeschnitten, so einzelne Personen, die wir kennen aus dem Alten Testament. Und wird gesagt, hey, die haben ein Beispiel des Glaubens vorgelebt. Und das ist eine Liste, die ist nicht endlich, die beschränkt sich nur auf die Namen, die da geschrieben werden, sondern diese Liste von Personen des Glaubens, die geht natürlich viel, viel weiter und ist viel, viel größer, wie das, was in Hebräer 11 steht. Und so in den nächsten Wochen schauen wir uns einzelne Personen an, die mit Gott unterwegs waren. Und ich finde das so spannend, wenn man in die letzten, sage ich mal, 15 Jahre, 20 Jahre irgendeinen Film im Kino geschaut hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es irgendein Superheld-Film war, gell? Avengers, Matrix, Herr der Ringe, was auch immer. Gell? Und alle diese Filme haben eines gemeinsam, sie haben die Guten und die Bösen. Die Guten kämpfen gegen die Bösen. Es gibt ein paar Filme, die sind vielleicht Ausnahmen, ja, aber grundsätzlich gibt es immer die guten Superhelden und die anderen, die halt nicht so gut sind. Gell? Schwarz-Weiß. Und man könnte denken, in der Bibel, wenn wir die Menschen anschauen, ist es gleich. Aber ich finde es so genial, dass es nicht so ist. Dass Gott uns das nicht vorenthält, dass die ganzen Personen, die da früher gelebt haben, auch echt Probleme gehabt haben. Dass die auch echt Schwierigkeiten gehabt haben in ihrem Glauben, dass die echt schöne Momente erlebt haben, dass die echt herausfordernde Momente gelebt haben. Und wir können von beiden lernen. Dass sie gute Entscheidungen getroffen haben und teilweise echt schlechte Entscheidungen. Und so, diese Geschichten, die wir lesen werden, die sind sehr, sehr weit weg, tausende von Jahren. Aber diese Erlebnisse, die diese Menschen haben und diese Entscheidungen, die sie treffen, wir sind in verschiedenen Lebenssituationen, die sind unseren Entscheidungen ganz ähnlich. Das werden wir auch heute sehen und in den nächsten Wochen sehen. Und so, die erste Person, die wir uns heute anschauen, könnt ihr mal kurz das drauf tun, das ist der Mose. Ich habe da ein Bild von ihm mitgebracht, nächste Slide. Genau, also das ist der Mose, ja, das weiß ich ganz genau. Nein, einfach ein beispielhaft verschiedene Personen. Ja. Und wir wollen uns diesen Mose heute anschauen. Und wir wissen über diesen Mose viel mehr als über fast jede andere Person im Alten Testament. Es gibt so viele biografische Details vom Leben von Mose, wie es über fast keine andere Person gibt im ganzen Alten Testament. Von dem her könnte man heute uns unglaublich viel anschauen, das machen wir natürlich nicht. Wir schauen uns einfach ein paar Highlights an aus diesem Leben. So, wenn du eine Bibel da hast, dann schlag am Lauf im 2. Mose. Und währenddem du das machst, möchte ich mit uns jetzt einfach noch beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, damit wir mit dir gemeinsam unterwegs sein können, dass du uns errettet hast, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und Herr, das Leben ist trotzdem manchmal echt kompliziert, manchmal echt herausfordernd, die ganzen Höhen und Tiefen des Lebens irgendwie zu meistern. Und da sage ich dir Danke, dass du uns da Vorbilder gegeben hast, dass wir von ihnen lernen können. Und ich bitte dich jetzt heute, wenn wir uns das Leben von Mose anschauen, der schon echt lang tot ist, aber von dem wir auch wirklich lernen können, was Glaube heißt. Und so bitte ich, dass du sein Leben heute verwendest, um in unser Leben zu sprechen. Amen. Ja, der Mose, wir kennen die Geschichte, die meisten von uns alle, danke, der hat viel erlebt, jetzt muss ich das da umdrehen, und wir wissen über die erste Zeit von ihm eigentlich ganz wenig. Und ich werde so ein bisschen so heute mitzeichnen, was so die Punkte waren seines Lebens. Also irgendwann ist er, wie die meisten Menschen auf dieser Welt, einmal geboren worden, gell? Ich schreibe das da klein, ich weiß nicht, ob ihr Fernglas mit habt da hinten, aber ich brauche den Platz, könnt ihr dann später ein Foto machen. Also er ist irgendwann geboren worden und wir wissen am Anfang diese Situation, gell, Mose wird, ist in einer Zeit geboren, wo der Pharao alle Männlichen umbringen will und Mose wird da in diesem Flusskorb da hingetan und wird entdeckt von der Tochter des Pharaos und wird dann aufgezogen. So der Anfang startet schon mal sehr interessant. Und dann lesen wir einmal 40 Jahre nichts von Mose. Und das Nächste, was wir dann lesen von ihm, ist schon einmal echt ein Tiefpunkt in seinem Leben, wenn man das mal so sagen kann. Er sieht, wie die Ägypter, die Israeliten behandeln und er nimmt eine Situation und er bringt einen Ägypter um. Also man könnte das da mal echt mal, sagen wir mal so, ein Tiefpunkt. Das ist nach 40 Jahren. Was in den 40 Jahren waren, wird uns nicht gesagt. Was macht der Mose? Er flieht natürlich, er flieht weit weg und dort lernt er eine Frau kennen und diese Frau heiratet er dann. Ich nehme einmal an, dass das was Positives war, also ich teile das einmal da so ein, gell? Heiraten und auch Kinder, gell? Das kommt daher. Also wir nehmen einmal an, dass es eine schöne Ehe war, wir wissen nichts anderes. Und nach dieser Begebenheit lesen wir wieder, für 40 Jahre nichts. Für 40 Jahre wissen wir wissen, was er getan hat. Er war Schafhirte. Aber 40 Jahre ist echt eine lange Zeit. Also diejenigen von euch, die 40 sind, die wissen das. Gell? Die 80 sind, wissen das auch. 40 Jahre ist echt eine lange Zeit. Da wird viel erlebt. Aber da wissen wir ganz wenig über diese Zeit. Aber was wir wissen, ist, dass in dieser Zeit, wenn wir diese Beschreibung lesen, Gott überhaupt nicht im Bild ist. Er ist natürlich im Hintergrund aktiv, aber im Leben von Mose sehen wir gar nichts davon. Wir lesen von keinem Gespräch, das Gott mit Mose hat. Wir lesen nichts vom Glauben von Mose. Wir lesen nicht einmal, dass Mose wirklich Gott kennt. Eher das Gegenteil gleich. Also von diesen 80 Jahren ist Gott nicht im Bild. Und nach diesen 80 Jahren passiert natürlich diese Begebenheit, die auch wir alle kennen. Gott begegnet Mose in diesem Busch. Ich sage das auch mal, ein Highlight. Er begegnet diesem lebendigen Gott. Das ist 2. Mose 3. Und das möchten wir jetzt lesen, ein paar Verse. In 2. Mose Kapitel 3, du hast Folgendes. Mose hütet die Herde seines Schwiegervaters Jethro. Jethro war der Priester von Midian. Und einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus und so kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus seinem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Und Mose sagte sich, ich will hingehen und mir diese auffällige Erscheinung ansehen. Warum verbrennt dieser Dornbusch nicht? Und der Herr sah, dass der Mose vom Weg abbog und sich diese Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Weiter sprach er, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen, die Klage über ihre Unterdrücker. Ich habe gehört, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien, um sie dann in ein gutes Land zu bringen. Und dann Vers 10. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Er begegnet Gott. Und Gott stellt sich ihm erst einmal vor. Herr, grüß Gott, hallo, ich bin der Folgende. Ich bin Gott. Und man kann sich jetzt, wir wissen, Mose ist zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt. Er ist 80 Jahre alt und so wie wir das sehen, Gott war im Hintergrund aktiv, aber Mose hat ihn anscheinend nicht wirklich da eine Beziehung mit ihm gehabt, sonst hätte sich Gott ja gar nicht ihm wirklich so vorstellen müssen. Gell? Und so, vielleicht fragen wir uns das auch manchmal, gell? Wir sind schon eine gewisse Zeit unterwegs oder vielleicht bist du eine gewisse Zeit unterwegs in deinem Leben und jetzt kommst du irgendwie drauf, ist da irgendwie doch ein Gott? Oder habe ich diese Zeit, die in der Vergangenheit war, das, was ich da erlebt habe, war das alles Verschwendung? Kann Gott mich überhaupt noch brauchen? Mit dem ganzen Blödsinn, den ich gemacht habe, den auch Mose gemacht hat. Vielleicht stellst du an diesem Punkt, wo du dich fragst, Herr Gott, was willst du mit mir überhaupt noch machen? Wie kannst du mich wirklich noch verwenden? Also schau mir mal an. Gell? Vielleicht hat Mose sich damals so gefühlt. Gell? Hat sich gedacht, 40 Jahre mache ich jetzt schon auf die Schafe. Gell? Und das Spannende ist, wo Gott ihm dann begegnet, verändert sich alles. Es verändert sich alles. Und Gott hat noch viel mit ihm vor. Sein eigentliches Leben beginnt erst. Und so auch das gilt für uns natürlich. Hey, Gott kann jeden von uns noch verwenden, egal wo wir stehen im Leben, egal was wir gemacht haben in der Vergangenheit. Das ist ein unglaublich starkes Zeugnis meiner Meinung nach für den christlichen Glauben, dass Gott stärker ist, größer ist, mächtiger ist als meine eigene Vergangenheit und meine Geschichte. Egal was ich gemacht habe, egal wenn ich enttäuscht habe, egal wenn ich verletzt habe, egal was ich gemacht habe, Gott kann es trotzdem noch nehmen und sagt trotzdem, hey, du bist nicht irgendwie zu weit weg. Mit dir kann ich nichts mehr anfangen, ich schaue mich noch irgendeinen anderen um. So sagt, hey, wenn du zu mir kommst, wenn du mir begegnest, dann bin ich bereit dazu, dich zu formen, dich zu ändern und dich zu verwenden. Egal, was war. Und so dieser Mose begegnet diesem Gott. Und wie ist die erste Begegnung mit Gott? Was ist die erste Reaktion, die er hat? Vers 6. Er hat Angst. Verständlich. Also ich weiß nicht, wie oft du schon einem Gott im Dornenbusch begegnet bist. Ich jetzt noch nicht so oft. Ich hätte wahrscheinlich auch Angst. Wir hätten Angst. Und Mose hat auch Angst. Aber diese Angst, die wir da sehen, die zieht sich jetzt dann in den folgenden Kapitel weiter. Schauen wir uns an. Also Gott sagt ihm, hey, geh zum Pharao, ich habe dich geschickt. Und was sagt Mose dann? In Kapitel 4, Vers 1. Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben? Sie werden kaum auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Er sagt, hey Gott, das soll mir immer glauben, die Geschichte, dass du mir begegnet bist im Busch. Also das ist wirklich lächerlich. Das glaubt mir kein Mensch. Gell? Und dann Gott sagt, okay, ich gebe dir ein paar Zeichen, gell, ein paar Wunder. Und gibt den drei verschiedene Wunder, die Mose aufführen kann. Und wie reagiert Mose dann im Anschluss drauf? Vers 10, Kapitel 4, Vers 10. Ach Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Ich war es nie und bin es auch nicht, seit du mit mir, deinem Knecht, redest. Ich rede schwerfällig und finde nicht die richtigen Worte. Also er sagt, okay, jetzt haben wir das Problem gelöst. Aber Gott, kennst du mich eigentlich? Ich habe die letzten 40 Jahre mit Schaf geredet. Also ich kann mit Menschen nicht so wirklich umgehen. Gell? Ich kann nicht vor Menschen reden. Wie willst du mich verwenden? Und Gott begegnet ihn da und sagt, hey, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin derjenige, der dir deine Zunge gegeben hat. Ich bin derjenige, der Menschen stumm oder taub macht, sehend oder blind. Das bin doch ich, der Herr. Deshalb geh jetzt. Und ich werde dir beistehen, wenn du reden musst. Geh nun los. Ich werde dir Anweisungen geben, was du sagen sollst. Und Gott sagt, hey, ich bin doch derjenige, der dir das alles gegeben hat. Und ich bin bei dir. Ich gehe mit dir mit. Ich lasse dich nicht allein gehen. Wie reagiert Mose jetzt auf das? Vers 13. Mose sagt, ach nein, mein Herr, schick doch jemand anders. Also ihm gehen jetzt irgendwie die Ausreden aus und so kommt er jetzt zur Point und er sagt, hey Gott, eigentlich habe ich keine Lust. Eigentlich möchte ich nicht. Schick doch bitte irgendwen anders. Und so die wenigsten von uns, wie schon gesagt, sind Gott im Dornenbusch begegnet, aber die meisten von uns haben zu Gott wahrscheinlich schon einmal so geantwortet. Und gesagt, hey Gott, schick doch bitte wen anders. Ich weiß doch, was du machen möchtest und ich weiß, was du mir jetzt so gerade aufs Herz gelegt hast, aber Gott, kannst du nicht irgendwen anders schicken, diesen Auftrag ausfüllen, das zu machen? Ich weiß ja wohl, dass du möchtest, dass ich mit anderen Menschen rede, aber was ist, wenn ich mich was frage, was ich nicht antworten kann, wie gehe ich dann damit um? Hey, es gibt doch irgendwie Leute, die im Bibelschul gemacht haben, hey Gott, kannst du nicht die schicken? Schick doch irgendwen anders. Ich kann das doch nicht. Ich schaffe das doch nicht. Und das, was wir da sehen im Leben von Mose am Anfang da ist, er schaut auf sich, auf sein Leben, auf sein Können, auf das, was er kann. Gell? Und er sagt, hey, wenn ich mich anschaue, dann merke ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und das ist etwas absolut Spannendes, was wir da im Leben von Mose sagen, was wir dann im restlichen Bibel immer wieder sagen, Gott liebt es. Gott liebt es, durch Menschen zu arbeiten und zu wirken, die schwach sind. Gott liebt es, durch Menschen zu arbeiten, die die Dinge nicht können. Da gibt es die Geschichte von Gideon, kennt ihr auch alle, der hat ein großes feindliches Heer, was er bekämpfen muss. Und er geht mit 32.000 Menschen, Männer um und will mit denen bekämpfen. Und Gott sagt was? Er sagt, das sind viel zu viel. Reduziert sie auf 300 gegen ein paar tausend Midianiter und sagt, ich will nicht, dass du am Ende des Tages sagst, was für kluge Militärtaktik ihr gehabt habt, wie viel gut ihr gekämpft habt, sondern ich will, dass ihr am Ende des Tages erkennt, ich habe euch das geschenkt. Gott liebt es, durch Schwachheit zu wirken. Im 1. Korinther wird das auf den Punkt gebracht. Du hast 1. Korinther 1, Vers 27. Was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Gott mag es, durch deine Schwäche zu wirken. Genau dort, wo du dich nicht equipped fühlst, wo du dich nicht so fühlst, als könntest du diese Sache, da sagt Gott, hey, da möchte ich durch dich wirken. Da möchte ich sehen, dass du dann an dem Punkt bist, wo du wieder Gideon und dann sagen wirst, hey, das war nicht ich. Das war ganz klar Gott. Gott möchte durch unsere Schwachheit wirken. Wo fühlst du dich gerade schwach? Gibt es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du dich gerade einfach echt schwach, am Ende irgendwie nicht fähig fühlst? Vielleicht ist es bei dir so wie bei Mose damals, wo Gott sagt, hey, ich weiß, du kannst nicht reden. Gott hat dir das wohl gewusst, dass der vielleicht kein so guter Redner war. Gell? Und Gott sagt, genau den möchte ich verwenden. Und das nächste, was dann passiert in dieser Geschichte mit Mose, das ist eines der verrücktesten Geschichten, die es gibt in der Bibel, wo wir als westliche Menschen aus der heutigen Zeit einfach nur Stirn runzeln. Also dann, was macht Mose? Also er geht nach Ägypten zurück, also er geht dann doch irgendwann, naja. Und dann in Kapitel 4, Vers 24, als sie unterwegs übernachteten, stieß der Herr auf Mose und wollte ihn töten. Das ist schon mal kein guter Anfang von einer Geschichte, wenn Gott dich töten will. Aber Zipporah nahm ein Steinmesser und beschnitt ihren Sohn an der Vorhaut. Mit der Vorhaut berührte sie Mose an der Scham und sagte, du bist mein Blutbräutigam. Da ließ Gott von Mose ab. Warte mal, was ist da passiert? Gott begegnet Mose, die kämpfen miteinander. Und dann die Frau kriegt das irgendwie mit, lauft zum Sohn um, beschneidet den Sohn, nimmt die Vorhaut vom Sohn und berührt den Mose. Und dann geht Gott wieder. Also was passiert da gerade? Absolut verrückte Geschichte, wo man sich im ersten Moment denkt, was passiert da? Aber im zweiten Moment lehrt uns diese Geschichte wirklich einiges über Gott. Auch einiges über den Glauben. Und dazu müssen wir wissen, was Beschneidung war damals. Beschneidung war damals das Zeichen dafür, dass du Teil des Volkes Israels warst, dass du Teil dieses Bundes warst, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und wie du das ausgedruckt hast, das war durch die Beschneidung deiner Söhne. Du hast gesagt, ja, ich gehöre dazu und ich möchte, dass meine nächste Generation diesem Gott nachfolgt, zu diesem Gott gehört. Und hier ist jetzt Mose, nach 80 Jahren begegnet er Gott und er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn beschnitten. Das heißt, er fühlt sich eigentlich gar nicht zugehörig zu diesem Volk, er fühlt sich eigentlich gar nicht zugehörig zu diesem Gott. In anderen Worten, er hat nicht einmal wirklich eine Beziehung mit Gott gehabt und er sagt in anderen Worten, Gott möchte ihn schicken, aber die absolute Grundlage ist gar nicht da. Diese Grundlage, wo Mose gesagt hat, ich gehöre dazu, ich möchte dich Gott. Und anscheinend hat Mose und seine Frau das irgendwie gewusst. Irgendwie hat diese Zipporah gewusst, was sie tun muss. Sie wusste, da ist ein bisschen ein Problem da. Gell? Und sie hat sich dieses Problem dann gelöst und hat gesagt, na, du bist auch unser Gott. Nicht nur der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, sondern auch der Gott Moses. Sind wir nicht oft ähnlich? Wir fragen Gott, hey Gott, was möchtest du in dieser Situation von mir? wie soll ich mit diesen Menschen umgehen oder wo soll ich hingehen oder was soll ich machen oder sag mir doch ganz konkret hier, was dran ist. Wir fragen Gott nach Wegen und nach Dingen, die wir tun sollen. Und dabei sind die ganzen anderen Dinge, die Gott schon ganz klar gesagt hat in der Bibel, die tun wir nicht. Die schieben wir auf die Seite. Das ist genau das, was da steht, wo Gott sagt, hey, suchst du eigentlich zuerst Gottes Reich? Das ist Gottes Wille für dein Leben. Alle anderen Fragen, wo du hingehst, was du machst, wo du studierst, wenn du heiratest, nimm sie. Suchst du Gottes Wille für dein Leben? Hast du, wie ist dein Umgang mit Geld? Habe ich ganz klar meinen Willen gesagt. Wie ist dein Umgang mit anderen Menschen? Bist du ein Mensch der Liebe? Ich habe ganz klar meinen Willen über so viele Dinge gesagt, aber wir sind so ein bisschen ähnlich da vielleicht wie der Mose. Wir fixieren uns dann auf diesen Auftrag, ohne diese ganz grundsätzlichen Sachen, die Gott uns aufgetragen hat, zu tun. So ein bisschen so wie Jesus, der sagt einmal ein Gleichnis, wo er sagt, hey, wenn du zum Tempel gehst, um ein Opfer zu bringen und dir fällt auf dem Weg dorthin ein, ah, da gibt es ja noch meinen Freund, mit dem habe ich ein Problem. Was sollst du da machen? Dann sollst du nicht in den Gottesdienst gehen, dann sollst du nicht zum Tempel gehen, sondern sollst du zu diesem Freund gehen und mit diesem Freund reden. Zuerst A und dann B. Und das ist genau das, was diese Geschichte da sagt. Und so, wie schon gesagt, vielleicht sehen wir jetzt ein bisschen, dass diese Geschichte gar nicht so crazy, so verrückt ist, wie man im ersten Moment denkt, sondern uns eigentlich viel lehrt über Gottes Wesen, wie auch Glaube funktioniert. Und was dann in den nächsten ganzen Kapiteln passiert, das schauen wir uns jetzt nur ganz, ganz überblicksmäßig an. Aber Mose geht dann zum Pharao und der Pharao reagiert wie? Der ist nicht so happy, also der ist nicht so überzeugt, sagt einmal, nein, danke. Und dann beginnt Mose wieder Gott und Gott schickt ihm noch einmal hin und dann geht Mose zum Volk zurück und das Volk sagt, hey, jetzt haben wir noch mehr Arbeit. Also das Volk sagt, Mose, bitte sag nichts mehr, gell? Du kannst ja nicht reden, aber bitte Mund zu. Gell? Also das Volk verstoßt ihn wieder und Gott sagt, jetzt möchte ich aber trotzdem, dass du zum Pharao gehst und der Pharao sagt natürlich wieder, danke, nein. Und dann passiert Folgendes. Dann sagt Gott, okay, dann schicke ich 10 Plagen. Und diese 10 Plagen, da geht es auch wieder hoch und runter, wo wir sehen, wie das Volk murrt und wie es positiv dazu reagiert. Also wenn wir jetzt einmal hineinversetzen, so gut wir können, gell, ist lang her in Ägypten, gell, damals, aber hineinversetzen, du bist der Mose. Das wäre echt eine volle Zeit, das wäre echt eine intensive Zeit. Gell. Und wie reagiert Mose in dieser Zeit? Kapitel 6, Vers 12, da lesen wir zum Beispiel. Mose erwiderte dem Herrn, wenn die Israeliten nicht auf mich gehört haben, wie soll dann der Pharao auf mich hören? Ich bin doch so ungeschickt im Reden. Also, ein paar Kapitel später, Mose ist immer noch davon überzeugt. Dann in 6, Vers 29, 6, Vers 30, Mose aber wandte sich an den Herrn, ich bin so ungeschickt am Reden. Wie soll der Pharao da auf mich hören? Also Mose ist immer noch nicht überzeugt. Es ist ein Hadern, es ist ein Ringen. Und er in dieser Zeit ist es eigentlich mehr ein Zweifeln. Gott, weißt du wirklich, was du tust? Es ist ein Selbstzweifeln, könnte man sagen. Er sagt, hey, Mose ist einfach unsicher. Gell? Und Glaube ist eher weniger da in dieser Zeit. Und was dann passiert, unglaublich spannend, wenn du dir das anschaust, die 10 Plagen, gibt es ja viel, was da passiert. Gell? Aber was passiert mit Mose? Es verändert sich da was im Leben von Mose durch diese 10 Plagen. Er sieht, dass dieser Gott wirklich treu ist. Und dann am Ende, und nachdem diesen 10 Plagen, das Volk Israel wird ans Meer geführt und die Ägypter kommen von hinten her, gell? Und dann sehen wir noch einmal an Mose. Und dieser Mose ist ganz anders. In Kapitel 14, 13 bis 14, da sagt Mose dann zum Volk, fürchtet euch nicht, stellt euch auf und seht, wie der Herr euch retten wird. Denn so wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wieder sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Auf einmal ändert sich die Perspektive von Mose. Bis jetzt war seine Perspektive anscheinend immer, hey Gott, schau mal auf mich, ich kann nicht reden und was ich nicht kann und wie soll das jemals funktionieren. Und nach diesen 10 Plagen, anscheinend hat Gott da was gemacht, das wird nicht näher jetzt ausgeführt, aber am Ende sehen wir dann einen Mose, der sagt, nein, hey, schau auf mich, sondern er sagt, hey, schaut auf Gott. Dieser Gott wird für euch kämpfen. Dieser Gott wird für euch, der wird euch retten, der wird euch da herausführen. Seht ihr, was da für Transformation vom Charakter passiert im Leben von Mose, wie Gott ihn da verändert. Durch diese Zeit, die sicher kein Zuckerschlecken war, um ihn zu ihn ähnlicher zu machen. Und wir schauen uns jetzt die nächsten Kapitel, das sind auch wieder 40 Jahre, das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an, aber einfach um ein bisschen einen Trailer zu geben. Gell? Wie läuft es dann? Also ich würde mal sagen, definitiv ein Highlight ist einmal die Rettung. Gell? Rettung. Und man könnte sich denken, jawohl, jetzt passt alles, gell? Jetzt geht's rund. Und natürlich nicht, wir kennen die Geschichte. Was passiert als Nächster? Das Volk sagt, bitte zurück nach Ägypten. Mose, okay, und so weiter, gibt ihnen dann Wasser, weil sie Wasser wollen. Und dann kämpfen sie einen Kampf, den gewinnen sie sogar. Gell? Und dann, was passiert dann? Das Volk sagt, hey, wir haben nichts zu essen. Und sie beschweren sich und sagen, bitte zurück nach Ägypten. Gell? Und so weiter, es geht so weiter und so fort. Und dann, was passiert? Schlussendlich, sie begegnen Gott am Berg. Sinai, wieder ein Highlight. Mose darf Gott selber persönlich sehen. Stell dir das einmal ein bisschen vor, bildlich, du darfst Gott persönlich begegnen auf diesem Berg. Dann kannst du denken, egal was passiert, ich bin da, kann mir das Leben nichts mehr nehmen. Gell. Am nächsten Tag, was passiert? Das Kalb. Stell dir mal vor, du bist der Leiter dieses Volkes. Wie muss es dir da gehen? Wie ist es dir da gegangen? Gell? Das Volk wendet sich von Gott ab. Und ohne jetzt so jede Geschichte auszuführen, aber die nächsten 40 Jahre geht es wirklich so und so und so. Mose hat da unglaubliche, schöne Momente, wo er Gott persönlich begegnen darf. Er darf ins Zelt der Begegnung gehen, heißt, gell, wo er von Gott Angesicht zu Angesicht redet. Wie cool ist das? Angesicht zu Angesicht reden. Und dann hat er wieder andere Momente, wo er sagt, hey Gott, bitte lass mich sterben. Es ist einfach, ich bin dann, also das reicht jetzt. Hoch und runter, hoch und runter. Und ich möchte nur noch eine Begebenheit noch anschauen, die für mich so ein bisschen symptomatisch ist von dieser Zeit. In 2. Mose 33, da sagt Mose, nach dieser ganzen Zeit, oder noch inmitten dieser Zeit eigentlich, in 2. Mose 33, Vers 18, hat Mose schon so viel erlebt und das Volk auch miterlebt und so weiter und so fort. Gell? Und dann sagt er, hey Gott, ich weiß zwar, ich bin dir am Berg Sinai begegnet. Ich weiß zwar, ich kann in dieses Zelt gehen und du redest persönlich zu mir, was du noch nie mit einem anderen Menschen so gemacht hast. Aber Gott, ich möchte mehr von dir. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Hast du 2. Mose 33, Vers 18. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte das noch näher spüren. Ich möchte noch mehr von dir. Und so in dieser Zeit macht Mose sehr wohl auch Fehler. Er ist jetzt nicht der Superhero. Aber etwas hat sich komplett verändert. Von Gott nicht im Bilde zu sein, zu einem Zweifeln, Glaubenszweifel, zu einem Mose, der sehr wohl noch Fehler macht, aber der mehr von Gott möchte. Von einem Mose, der immer wieder mit Gott Zeit braucht, Zeit sich nimmt, immer wieder geht er in dieses Zelt rein, immer wieder begegnet Gott. Und von einem Mose, der immer wieder von Gott hören möchte. Von Gott hören. Gott hat ihn da sehr verändert und hat ihn da verwendet, um uns da ein Beispiel zu sein. Er schaut jetzt nicht mehr auf sich selbst, was er kann. Er schaut dann näher mal unbedingt auf das Volk. Also da hat er echt Probleme gehabt oder Situationen gehabt, wo ihm das so fertig gemacht hat, wie das Volk umgegangen ist. Aber er schaut immer wieder auf Gott. Und Gott verwendet ihn da. Und so dieser Mose, wo er gesagt hat, war wie gesagt nicht perfekt, aber er war ein Bild. Ein Bild für Jesus. Und das möchte ich uns jetzt noch zeigen, wie dieser Mose ein Bild für Jesus war im 5. Mose, Kapitel 18. Das dürft ihr auch noch mal kurz aufschlagen. Da sagt Mose, 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Der Herr, dein Gott, wird einen Propheten berufen, einen Propheten wie mich. Er wird aus deinem Volk sein, einer deiner Brüder. Auf den sollt ihr hören. Und Gott sagt, hey, ich werde einen Propheten schenken, der wird so wie ich sein. Und das ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt, so wie Mose? Gell? Und wenn wir uns da jetzt diese Geschichte anschauen, dann sehen wir einfach einige Ähnlichkeiten. Gell? Was hat Mose gemacht? Mose hat sie befreit aus Ägypten. Was hat Mose gemacht? Mose hat das Gesetz von Gott bekommen und hat das weitergegeben. Mose hat von Gott gehört und direkt mit ihm kommuniziert, geredet. Mose war ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist kein Wunder, dass die späteren Propheten und dann auch das Neue Testament, die sagen ganz klar, hey, dieser zweite Mose, dieser Prophet, auf den die warten, das ist Jesus. Jesus ist derjenige. Das sind wir auch wieder auf ganz verschiedene Orten und Weisen, aber es bringt kein Evangelium, es gibt kein Evangelium wie das Matthäus-Evangelium, der das so klar parallel hinstellt. Im Matthäus-Evangelium wird ganz bewusst Jesus hingestellt auf die eine Seite und Mose wird hingestellt auf die andere Seite. Wie beginnt es? Du hast auf der einen Seite hast Herodes, der die jungen Menschen, die jungen Buben in Bethlehem umbringen will. Wie beginnt die Geschichte mit Mose? Du hast den Pharao, der die jungen Buben umbringen will. Wie beginnt es? Es beginnt damit, dass Jesus fliehen muss und auch Mose flieht. Es beginnt damit, dass Mose die Israeliten befreit aus Ägypten. Und was macht Jesus? Er befreit uns von etwas viel Größerem, von unserer geistigen Krankheit, von unserer geistigen Situation. Bevor Mose auf den Berg geht und dann predigt, was Gott ihm so gesagt hat, fastet er 40 Tage und Nächte. Was hat Jesus gemacht, bevor er die Bergpredigt gegeben hat, auch auf einem Berg? 40 Tage, Nächte gefastet in der Wüste. Mose hat dann das Gesetz gegeben und Jesus hat seine Worte weitergegeben auf der Bergpredigt. Nur in den ersten 5 Kapiteln vom Matthäus-Evangelium wird ganz klar hingestellt, hey, dieser Jesus, das ist dieser Mose. Dieser Jesus ist dieser Mose. Und das Ganze wird dann zusammengefasst am Ende der Bibel mit folgenden Worten. Und da kommen wir jetzt zurück zum Anfang, das ist im Hebräerbrief, in Hebräer 3. Da wird Jesus mit Mose verglichen. Und in Hebräer 3 hast du dann Folgendes. Darum, schaut jetzt auf Jesus, ihr Brüder und Schwestern, denn ihr habt ja als Heilige Teil an der Berufung in die himmlische Welt. Jesus ist der Vermittler und der Hohepriester, zu dem wir uns bekennen. Er ist dem treu, der ihn gemacht hat. So treu wie Mose es im ganzen Haus Gottes war, dem Volk Israel. Ihm wurde größere Ehre zuteil als Mose, so wie auch dem Erbauer eines Hauses größere Ehre zusteht als dem Haus. Jedes Haus wird ja von einem erbaut. Aber es ist Gott, der alles gebaut hat. Mose war ein treuer Diener im ganzen Haus Gottes. Und damit bezeugt er, was erst in Zukunft verkündet werden sollte. Aber Jesus als Sohn über Gottes, dagegen ist Jesus als Sohn über Gottes Haus gestellt. Und dieses Haus sind wir, wenn wir an der Zuversicht und der Hoffnung festhalten, auf die wir stolz sind. Mose war ein Vermittler und ein Priester, jemand, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt hat. Und er war treu. Gott hat ihn über dieses Haus Israel gestellt. Und da wird dann gesagt, wisst ihr, dieser Mose, das war ein Bild. Das war ein Bild für Jesus. Und das ist absolut spannend. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da näher reinzugehen, aber Mose ist nicht ins verheißene Land gekommen. Wissen wahrscheinlich auch viele von uns. Gell? Er durfte es sehen, aber nicht reingehen. Und im Neuen Testament wird dann zurückgeschaut und gesagt, wieso eigentlich? Gell? Und das ist ein Bild dafür, Mose war ein Bild für das Gesetz. Das verheißene Land war ein Bild für diese Beziehung mit Gott, man kann auch sagen, die Ewigkeit. Gell? In anderen Worten, das Gesetz ist nicht dazu fähig, dich zu Gott zu bringen. Wenn das geistig ausgelegt wird, das Gesetz ist nicht eine Fähigkeit, eine Möglichkeit dazu, dich zu Gott zu bringen. Aber Jesus sagt dann, und das ist das genau das, was der Hebräerbrief dann macht fürs restliche Kapitel, er sagt, hey, kehrt doch ein in diese Ruhe. Das Volk damals ist nicht in diese Ruhe eingekehrt, in dieses Land. Nicht wirklich. Aber wir heute, wenn wir Jesus nachfolgen, wir können das. Und so die Frage ist, okay, wollen wir das? Möchten wir das? Und so endet dann, nachdem dieser Vergleich war, in Vers 7 heißt es dann, was der Heilige Geist heute uns sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig wie beim Aufstand an einem Tag, als ihr in der Wüste auf die Probe gestellt wurdet. In anderen Worten, das, was damals passiert ist, ist ein Beispiel, eine Lehre für uns. Und jetzt wird es ganz persönlich, das ist eine Lehre für dich und für mich. Wenn du Gottes Stimme hörst, durch sein Wort oder auf eine andere Art und Weise, was machst du? Vor allem dann, wenn es dir vielleicht nicht gerade reinpasst. Gell? Wenn du vielleicht selber am Zweifeln bist, wie du jetzt damit umgehst, wie du das jemals schaffen sollst, wie du Gott dich da jemals verwenden will. Der Hebräerbrief sagt, wenn ihr sie hört, dann seid ihr nicht starrsinnig, macht nicht den gleichen Fehler wie damals, sondern hört auf ihn, geht mit ihm. Und dieser Jesus, der wird dann treu sein, noch treuer als Mose, der hat nicht diese Aufs und Abs und der wird uns dann in dieses Land führen. Und so dieses ganze Leben von Mose, wir haben jetzt nur ein bisschen angeschnitten, aber das ist ein Bild dafür, eigentlich fürs christliche Leben. Das Ziel ist das verheißene Land und wir brauchen einen Mose, der uns dorthin führt, jeder von uns. Und wir denken manchmal, wir schaffen das allein, gell? Allein durch die Wüste, allein durch dieses Land, kommen wir da schon irgendwie durch, brauchen wirklich Gott, gell? Und das Leben von Mose lehrt uns, ja, wir brauchen ihn, jeder von uns. Es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist durch Jesus. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir können manchmal nur staunen, was du alles schon gemacht hast in den vergangenen Jahrhunderten und Generationen. Was du alles schon erlebt hast mit Menschen. Und wir sagen dir Danke für dieses Leben von Mose und bitten dich, Vater, dass wir auch so verändert werden wie er. Von einem Menschen, wo du eigentlich nicht wirklich im Bild warst, zu einem Menschen, der sagt, hey, ich möchte mehr von dir. Ich möchte nicht nur ein bisschen was, ich möchte nicht nur ein bisschen irgendwie so halb erleben, sondern möchte einfach voll mit dir unterwegs sein, mit dir gehen. Ein Menschen, der nicht auf sich selbst schaut, sondern auf die anderen. Ein Menschen, der mehr von dir möchte. Und so danke, dass du das versprichst durch deinen Sohn, dass du das machst und dass du mit uns gehst durch diese Höhen und durch diese Tiefen. Lass uns ganz nah bei dir gehen und dieses Glaubensbild von Mose wirklich auch als Vorbild nehmen.